Wie hieß nochmal dieser Vulkan auf Island, der 2010 so viel Rauch und Asche gespien hat, dass er den Flugverkehr über Europa lahmgelegt hat? Und warum sind Islandpferde allen anderen überlegen, wenn sie in den fünften Gang schalten? Und wir fragen, sind wirklich alle Isländer wortkarg oder gar kauzig? Das und vieles mehr besprechen wir jetzt mit einem der erfolgreichsten Handballtrainer der Gegenwart. Er ist Olympiasieger, EHF-Cup-Sieger, mehrfacher isländischer Meister und seit einem Dreivierteljahr Coach der MT Melsung. Wir sprechen heute sehr intensiv, aber natürlich auf Abstand mit Gudmundur Gudmundsson. Auf geht's!
"60 Minuten Podcast", der Handball-Podcast der MT Melsungen, präsentiert von Dietz Werbetechnik.
So, da sind wir wieder mit Folge 5 von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsung. Ich bin Patrick Schumacher, hallo. Und an dieser Stelle erstmal euch allen zu Hause frohe Weihnachten. Das klingt jetzt für uns vollkommen schräg, denn zur Erklärung, wir zeichnen den Podcast am 17.12. auf. Wir lassen also maximal innerlich die Glocken läuten bislang. Wir hoffen trotzdem, dass ihr zu Hause das Fest einigermaßen genießen könnt, trotz außergewöhnlicher Umstände, ohne Zweifel in diesem Corona-Jahr. Vielleicht nutzt ihr aber die Zeit übers Fest und zwischen den Jahren auch, um alle bisherigen MT-Podcast-Folgen euch nochmal anzuhören. Die findet ihr einfach unter alle Folgen, egal wo ihr uns hört, bei Spotify, bei Apple Podcast. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr natürlich die Folgen auch gerne bewerten. Das ist dann sozusagen unser Traum, euer traumhaftes Weihnachtsgeschenk an uns. Und ihr dürft natürlich gerne auch den Podcast abonnieren. Hat den Vorteil für euch, dass ihr sofort immer eine Info bekommt, hier an dieser Stelle, wenn eine neue Folge online ist, wie die heutige. Unser Gesprächsgast heute ist Gudmundur Gudmundsson, seit Ende Februar isländischer Erfolgscoach und gleichzeitig Cheftrainer hier bei der MT Melsung. Und weil wir uns nach wie vor mitten in einer Pandemiesituation befinden, akzeptieren wir natürlich die Regeln und Beschränkungen und zeichnen auch die heutige Podcast-Folge digital auf. Heißt, Gudmi sitzt allein bei sich zu Hause und wir sind über Laptop und Mikro miteinander verbunden. Ich sitze bei Real Audio, dem Technikpartner der MT Melsung, der uns auch heute professionell aufzeichnet. Hallo Gudmi.
Ja, hallo, guten Tag.
Gudmi, jetzt muss ich erstmal fragen, darf ich eigentlich Gudmi sagen? Denn ich habe gelesen, in Island ist es so, dass man die Menschen immer mit Vornamen oder mit Vor- und Nachnamen anspricht, aber niemals nur mit Nachnamen. Also das deutsche MT-Trainer Gudmundsson wäre unhöflich in Island. Ist das so?
Nein, eigentlich nicht. Also, aber machen wir nicht. Also das ist bei, in Island ist entweder bei Vornamen, also wie Gudmundur, oder ja. Meine Spitzname, die ist Gudmi. Also, aber
das passt. Ja,
ja. Ja.
Dann bleiben wir dabei. Ja. Ja. Gudmi, du bist durch den Handballsport viel rumgekommen in der Welt. Klar, in Island natürlich. Du warst in Dänemark. Du warst und bist jetzt wieder in Deutschland. Warst sogar mal in Bahrain als Nationalcoach im Wüstenstaat unterwegs. Dein Zuhause ist und bleibt aber immer Island, oder?
Ja, so zu sagen. Aber ich war viel unterwegs, kann man sagen, in meiner langen Karriere. Das ist schon 30 Jahre lange, über 30 Jahre lange Karriere als Chefcoach oder Handballcoach. Ja, wie gesagt, ich war in, habe in 4 Ländern gearbeitet. Und islandische Nationalmannschaft seit, ja, ich glaube, insgesamt 12 Jahren trainiert. Und dann war ich mit den Rheinischen Löwen 2010 bis 2014. So, es ist natürlich war eine lange Zeit, 3 Jahre mit der dänischen Nationalmannschaft. Und dann bin ich hier jetzt und jetzt ist eigentlich Deutschland mein Zuhause, kann man sagen. Ich wohne in Kassel und fühle mich hier wohl.
Wir werden das gleich von deinen Spielern und von Ehemaligen auch noch hören, die dich alle beschreiben als jemand, der eigentlich 24 Stunden am Tag Handball lebt und Handball denkt. Nach den 24 Stunden bleibt denn dann so in der 25. Stunde trotzdem ab und zu nochmal Zeit, auch mit zu Hause, mit Island zu telefonieren unter der Woche?
Ja, natürlich. Also das muss man natürlich schon. Man muss manchmal, so soll man sagen, abschalten. Man muss was anderes tun und das mache ich auch. Aber ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Handball, weil Handball ist mein Leben. Ich liebe diese Sportart und das ist ein Riesenvorteil für mich, dass ich darf also als Handballtrainer arbeiten und kann. weil das macht mir einfach Spaß und das ist ein Riesenvorteil immer. Und aber natürlich habe ich auch meine freie Zeit, dann mache ich so viele andere Dinge natürlich.
Auch dein Chef, MT-Vorstand Axel Gerken, hat dich genauso kennengelernt, werden wir jetzt gleich hören, als jemand, der akribisch für den Handball lebt, den ganzen Tag mit Handball sich beschäftigt, aber gleichzeitig eben auch heimatverbunden ist und Isländer durch und durch ist. Wir hören mal Axel Gerken, wie er dich beschreibt.
Ja, als typischen Isländer kann man sagen, die jetzt nicht von vornherein immer Hans Dampf in allen Gassen sind, sondern ja, vielleicht hier und da auch ein bisschen zurückhaltend, aber wenn er dann ein bisschen aufgetaut ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch hat er durchaus Humor und den Schalk im Nacken, muss man sagen, und ist insgesamt ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Man merkt in allem, was er tut, seine große Erfahrung und eben nicht nur als Trainer, er hat ja auch schon eine Menge Lebenserfahrung und das ist wirklich tolle Eigenschaften, die es sehr schön und einfach machen, mit ihm zusammenzuarbeiten.
So ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen ist er aber ja doch. Er ist zum Beispiel ein großer Pferdeliebhaber. Ja? Hast du schon Reitunterricht irgendwie, Reitstunden bekommen von ihm?
Nein, aber ich höre natürlich viel über die isländischen Pferde und habe mittlerweile lernen dürfen, dass es in Deutschland nahezu genauso viele isländische Pferde wie auf Island gibt, nämlich ungefähr 80.000. Und da sind die Isländer und insbesondere auch Gudmi besonders stolz drauf. Und tatsächlich kann ich sogar ein bisschen aus Erfahrung sprechen, weil ich vor vielen, vielen Jahren mal einen damaligen isländischen Mannschaftskameraden auf Island besucht habe und wir da auch auf isländischen Ponys geritten sind oder isländischen Pferden. Ich glaube, Ponys darf man nicht sagen.
Islandpferde, genau. Und die Islandpferde, die zeichnet etwas aus, was alle anderen Pferde nicht können. Weißt du das inzwischen? Hat er dir das verraten, der Gudmi?
Ja, das weiß ich natürlich. Ne? Die haben den fünften Gang sozusagen und die Gangart Tölt. Ja? Und die durfte ich damals auch schon mal mitmachen. Aber Gudmi ist da wirklich, glaube ich, in der Zucht mit drin und so weiter und hat wirklich große Ahnung davon und hat über diesen Weg, muss man auch sagen, schon im Vorfeld oder lange bevor er bei uns Trainer war, eine Bekanntschaft nach Kassel geschlossen, weil die isländische Pferde gekauft haben und er darin involviert war.
Ja, sehr schöne Erzählung von Axel Gerken. Und wir haben da zugelernt, Gudmi, dein Erstkontakt nach Kassel kam nicht über Handball zustande, sondern über Pferde. Du und deine Familie, ihr seid ja mehr als Liebhaber von Islandpferden. Ihr seid begeisterte Reiter und Züchter. Wie viele Pferde habt ihr?
Ja, also wir haben zurzeit 8 Pferde. Und ich habe so angefangen, Pferde zu züchten, also ab. Ja, vor 8 Jahren, so, aber ich habe immer als junger Mann habe ich geritten und war sehr, das war ganz früh in meinem Leben irgendwie bin ich mit Pferden beschäftigt, kann man sagen, ne? Und habe selbst geritten eigentlich ab 10 oder 11 Jahre alt. Und dann bis ich 20 war, aber dann hat der Handball mein Leben übernommen, kann man sagen. Und dann habe ich eigentlich eine 30 oder 35 Jahre Pause gemacht und dann wieder. Aber das war dann mit meiner Tochter, weil sie reitet sehr gerne und hat sein eigenes Pferd. Und die isländischen Pferden sind einzigartig mit 5 Gang, ja, und diese einzigartige Gangart, kann man sagen, das Tölt. Und die haben auch sehr, sehr gutes Temperament, sind so, fokussiert, die sind aber ganz gelassen, die sind einfach angenehm, also, und das macht richtig Spaß und
Ja, jetzt hast du schon ein paar Charakterzüge der Islandpferde genannt. Ich würde noch ein paar hinzufügen. Also sie sind auch widerstandsfähig, weil sie stehen bei Eis und Schnee auch im Winter draußen, ja, auch hier in Deutschland. Sie gelten, das kann man auch schon so sagen, in Deutschland. Ich vergleiche sie manchmal so ein bisschen, da werden jetzt einige Tierliebhaber sagen, was erzählt denn der da jetzt für einen Schwachsinn? So mit den Golden Retrievers, ja, unter den Hunden, die auch sehr beliebt sind hier in Deutschland. Also Islandpferde gelten auch so ein bisschen als familienfreundlich, aber, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, eine meiner Ex-Lebensgefährtinnen, die hatte auch Islandpferde und ich erinnere mich, dass die irgendwie 2-3 Mal im Jahr gefühlt irgendwie in Kaufungen an der Hauptstraße gestanden hat, weil sie eines ihrer Pferde da vor der Apotheke oder vorm Rewe abholen musste. Also diese Pferde, die sind zwar liebevoll, aber die wissen schon auch, was sie wollen. Die hauen auch mal ab. Das ist... Ist das ein bisschen wie du auch? Kannst du dich so auch sehen, dass du, also nicht, dass du abhaust, aber dass du eben liebevoll bist, dass du auch zurückhaltend sein kannst, aber doch auch weißt, was du willst?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich bin teilweise zurückhaltend, aber man muss natürlich auch ja, wie soll man sagen, sich äußern über viele, viele Dinge. Und gerade in meinem Geschäft gehört das dazu. Ich finde, man muss manchmal sich zurückhalten, aber dann kommen natürlich Momente, wo man ja, sich äußern muss und dann macht man das natürlich.
Ich habe natürlich auch bei deinen Jungs, bei deinen Spielern mich mal umgehört, wie die dich so empfinden. Mhm. Und der Erste, der mir vors Mikro gelaufen ist, ist Silvio Heinevetter. Und das ist ganz interessant, das wirst du gleich hören. Der hat dich zunächst mal ganz anders eingeschätzt, als er am Ende gemerkt hat, du eigentlich bist. Silvio Heinevetter.
Zum Anfang habe ich gedacht, er ist so ein kauziger Typ. Ist er aber gar nicht. Natürlich ist er sehr akribisch, was alles angeht, aber im Großen und Ganzen ein sehr lustiger Typ. Hier und da auch immer für einen Witz aufgelegt. Und
warum kauzig? Also warum war der erste Eindruck, oh, das könnte ein kauziger Kerl sein?
Ja, ich glaube vom so ein kleiner Verbissener, sowas halt. Aber wie gesagt, das habe ich dann nach ein paar Wochen auch komplett, oder nach einem ersten Gespräch komplett weggedrückt, weil das überhaupt nicht gestimmt hat.
Mhm. Also übersetzt, Gutmi, heißt das, Heine war am Anfang skeptisch und jetzt ist er verliebt in Gutmi. Weißt du um deine Wirkung auf andere Menschen, wie du ankommst?
Ich glaube, das ist passt sehr gut, was Heine für viele Leute am Anfang, die mich nicht kennen. Also ja. Ich bin ganz seriös, redet man über meinen Job oder was ich meine, also... Ich nehme das sehr ernst, ich vorbereite mich immer sehr gut und ich bin normalerweise sehr fokussiert. Und ich glaube, Leute denken, also die haben ein anderes Bild von mir. Und dann passiert das, die werden mich kennenlernen. Und glaube ich, dass Heine hat das auch erlebt, wie viele andere. Dann zeige ich meinen Charakter, ich rede mit den Jungs und so weiter. Und ja, und dann langsam werden die mich kennenlernen und das hat Heine jetzt schon gemacht, ja.
Es ist sehr interessant. Also ich habe mir hier so ein paar Sachen auch aufgeschrieben in der Vorbereitung natürlich, wie ich dich kennengelernt habe und du hast jetzt ein paar Adjektive schon genannt. Also dieses Fokussierte, ja, dieses Sachliche. Ich habe dich als extrem höflich übrigens auch immer kennengelernt, wertschätzend, aber nie kumpelhaft. Ja, also ich glaube, das bist du nicht, dass du jetzt jemanden sofort irgendwie in die Arme nimmst oder und denkst, Mensch, komm, ich will von jedem der beste Kumpel und Freund sein. Das muss auch nicht sein, oder?
Nein, ich finde, man muss schon einen Abstand halten. Reden wir über, also zwischen mich als Trainer und der Mannschaft. Das muss schon ein Abstand gemacht werden oder man muss so einen Abstand haben. Ich glaube, wir Isländer, wir sind besondere, ja, so Menschen kann man sagen, wir haben unsere so Charakter. Das heißt, wir kommen nicht einfach ab sofort rein und wollen Freunde mit alle sein. Also das dauert ein bisschen, aber normalerweise kommen wir sehr gut klar mit Leuten, aber das vielleicht dauert ein bisschen. Also wir brauchen unsere Zeit, aber danach ist das kein Problem für uns.
Wir haben noch jemanden gebeten, dich zu beschreiben, der dich auch schon länger kennt, den du auch schon länger kennst. Ihr lauft euch jetzt unter der Saison quasi nur noch zweimal über den Weg, weil er inzwischen, oder nicht nur inzwischen, bei einem Gegner, bei einem heutigen Gegner natürlich von dir aktiv ist. Du wirst ihn gleich erkennen, aber er nennt auch seinen Namen gleich zu Beginn.
Hallo, hier ist Olli Rogisch, der sportliche Leiter der Rhein-Neckar-Löwen. Und wenn ich an Gümi denke, dann denke ich an den Trainer, der als erster festgestellt hat, dass ich die 400 Meter Laufbahn minimal abkürze und im Endeffekt vielleicht nur noch 300 Meter laufe. Lange, lange hat er die Augen zugedrückt, aber in seinem letzten Jahr dann hat er es mir aufs Brot geschmiert. Aber ansonsten sehr, sehr viele positive Erinnerungen, sehr, sehr guter Trainer. Wie alle Isländer, sehr akribisch, sehr ehrgeizig und hat viel Spaß gemacht mit ihm.
Ja, Oliver Rogge, danke an der Stelle an Christopher Monz, übrigens den Pressesprecher der Rhein-Neckar-Löwen. Er hat für uns den O-Ton geholt von Oliver Rogge. Tausend Dank an beide, also an Christoph und an Oliver Rogge. Natürlich von den Löwen. Solidarität in der Zeit in der Handball-Bundesliga ist wichtig. Du bist der letzte Coach gewesen von Oliver Rogge während seiner aktiven Laufbahn. 2010 bis 2014 warst du bei den Löwen. 2014 hat auch Olli Rogge seine aktive Karriere dann beendet. Ja, hab viel miteinander zu tun gehabt, glaube ich. Ne?
Ja, das stimmt. Das hat Spaß gemacht, mit Olli zu arbeiten. Und ich finde, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Und ich finde, eigentlich hat er sich unter mich oder also sich sogar viel entwickelt. Es hat ihm gut gepasst. Unsere Abwehrstrategie war sehr gut für ihn. Und ich finde, er hat so wirklich guten Charakter gehabt und so kämpferisch, was das trifft und so weiter. Ja, eigentlich sehr, sehr gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Olli Rogge. Aber auch war das auch eine sehr schöne Zeit da mit Rhein-Neckar Löwen. Es war natürlich nicht immer einfach. Wir haben natürlich viel so geändert da. Haben eine neue Mannschaft eigentlich gebaut, kann man sagen, oder zusammen gemacht. Und dann den ersten Titel in der Vereinsgeschichte gewonnen. Europa Cup in 2013, glaube ich. Und das war natürlich ein riesen Meilenstein oder ein riesen Schritt in die richtige Richtung für Rhein-Neckar Löwen damals.
Mhm. Du hast ab und zu mal drüber hinweggeschaut, weil der Laufstärkste war er wohl offenbar nicht. Jetzt hast du ja in dem aktuellen Team der MT Melsung auch wieder einen bekennenden Antiläufer, sag ich mal. Ja, Silvio Heinevetter sagt ja von sich selbst auch, also er kann alles, nur nicht Ausdauer. Also schaust du bei einigen auch mal so ein bisschen drüber hinweg, wenn du dich grundsätzlich auf sie verlassen kannst?
Ja, es ist so eigentlich, jetzt haben die ein vollständig anderes Laufprogramm, die Torhüter, alle andere. Und ich glaube, ich habe das Leben einfacher gemacht für beide Simits und Silvio, was Laufprogramm trifft. Also so viel sind die nicht gelaufen, aber das war bewusstlich gemacht, weil natürlich brauchen die Torhüter nicht so viel zu laufen, aber die brauchen andere Dinge. Aber deswegen haben wir ganz.
Aber Olli Rogge war ja kein Torhüter.
Nein, also, aber ich habe Olli immer gesehen, wo er diese kürzere Weg gelaufen ist. Also, aber ich habe meine linke Auge einfach habe ich zugemacht, weißt du.
Sehr schön, sehr schön. Gut, wir haben eine Rubrik hier bei uns im Podcast, die nennt sich Wichtig ist, was hinten rauskommt. Das ist unsere Satzergänzung. Da wollen wir so ein bisschen die Spontanität unserer Gäste testen. Und damit fangen wir jetzt an.
Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung, präsentiert von Dietz Werbetechnik.
Gutmi, du bekommst von mir jeweils 5 Halbsätze und ich würde dich bitten, diese Halbsätze dann zu Ende zu bringen, sodass sie inhaltlich auf jeden Fall irgendwie Sinn machen. Ja? Mhm. Also, der erste Halbsatz ist eigentlich gar kein Halbsatz, es ist eigentlich eher eine Frage. Melsungen oder Kassel, wo bist du lieber?
Ja, ich bin, also ich fühle mich wohl in beide Melsungen und Kassel, aber ich wohne jetzt zurzeit in Kassel.
Aber ich frage das deswegen. Island hat in Anführungszeichen ja nur 360.000 Einwohner, also viel Fläche, relativ in Relation gesehen wenig Menschen aufeinander. Deswegen hätte es ja sein können, dass du sagst, Mensch, die Großstadt brauche ich nicht, sondern Melsung ist jetzt auch natürlich nicht vergleichbar mit Island, aber eben doch weniger stark bevölkert als Kassel.
Ja, aber es ist so, ich habe hier Freunde in Kassel, die ich sehr gerne besuche und die kommen oft zum Besuch zu mir. Also das hat auch damit das zu tun, dass ich in Kassel wohne.
Mhm. Okay, so der zweite Halbsatz, das ist jetzt wirklich ein Halbsatz. Dass ich einen Tag vor Weihnachten Geburtstag habe, fand ich als Kind?
Sehr schlecht, weil ich habe immer...
Warum?
Weil ich habe immer nur ein Geschenk bekommen, ja. So beide für meinen Geburtstag und für als Weihnachtsgeschenk. So, das war, da habe ich viel Geld verloren in dieser langen Zeit.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also einer meiner Kumpels hat sogar am 24.12. Geburtstag und der erzählt ja, das Gleiche.
Ja, genau. Ist noch schlimmer.
Ja. So, nächster Halbsatz. Dass ich dieses Jahr einen Tag vor Weihnachten 60 werde, finde ich.
Das ist fantastisch.
Ja. Okay. Keine Angst vorm Alter?
Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gesund und ich freue mich auf jeden Tag, meinen Job zu machen hier bei den MTM-Melsungen.
Nochmal zur Erklärung. Also ich weiß, wenn ihr zu Hause jetzt den Podcast hört, denkt ihr, warum gratuliert denn der dem Gutmi jetzt nicht zum Geburtstag? Ihr hört den Podcast am 25.12. aufwärts, nur wir zeichnen am 17.12. auf. Und hier in Deutschland, Gutmi, macht man das nicht. Man gratuliert nicht vor einem Geburtstag, das bringt Unglück. Ist das in Island auch so?
Nein, ich glaube, das habe ich nie gehört. Aber man macht das aber auch nicht. Also man sagt Glückwunsch am dem gleichen Tag oder dann einen Tag später oder zwei. So.
Ja, dann halten wir es auch so. Jetzt müssen wir sagen, als Handballtrainer hast du eigentlich sowieso nie Zeit natürlich gehabt und jetzt aktuell ja auch wieder nicht, deinen Geburtstag überhaupt zu feiern. Auch dieses Jahr ja eigentlich wieder nicht. Ihr spielt am 22.12. noch zu Hause gegen Stuttgart, am 26.12. dann nochmal in Ludwigshafen. Also Geburtstagsfeiern rund um Weihnachten fallen immer aus, oder?
Ja, es ist leider oft so. Wir werden doch hier was Schönes essen am 23. zu Hause bei mir mit der Familie. Und dann schauen wir, ja, gibt schon ein paar Stunden.
Mhm. Der vierte Halbsatz. Olympiagold mit Dänemark 2016 ist mein größter sportlicher Erfolg. Aber Olympiasilber 2008 mit meinem Heimatland ist für mich...
Ja, es war natürlich was Besonderes, weil das war die erste Medaille in der Geschichte von Island, Handballgeschichte kann man sagen. Und das war auch ein Riesending, das ist das erste Mal, dass so eine kleine Nation überhaupt in der Welt, meine ich, in der Weltgeschichte kann man sagen, Sportweltgeschichte, dass eine so eine kleine Nation eine Medaille gewonnen hat in Mannschaftssport, kann man sagen. So, das war einzigartig insofern.
Mhm. Dürfen wir an der Stelle auch mal dazu sagen, das ist ja unvorstellbar, du hast 5 Olympische Spiele erlebt, wenn ich mich nicht täusche. 84 in Los Angeles? 6 sogar, okay. Ja. Also als aktiver Spieler 84 LA, ja. 88 Seoul, dann 2008 Peking?
2004 in Athen.
2-4, okay, das ist mir durch die Lappen gegangen. Okay, Athen 2-4, 2-8 Peking, 2-12 London, 2-16 Rio. Okay, jetzt klar, hast du die Medaillen natürlich 2-16 mit Dänemark und 2-8 mit Island eingefahren. Aber welche Olympischen Spiele sind dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Ja, das sind 2. Das sind die, wo wir... vielleicht kann man das so sagen. Das war meine erste Olympia in 1984 in Los Angeles.
Das
war natürlich erstes Mal. Dann hat man gesehen, was für fantastische Veranstaltung das ist. Und dann habe ich ein Ziel definiert für mich. Ich wollte danach das Erleben, eine Medaille zu gewinnen, irgendwann. Entweder als Spieler oder später als Trainer. Das war mein Traum eigentlich ab 84. Ja, und dann ist gar nichts passiert bis 2008. Hat lange Zeit gedauert, kann man sagen, diesen Traum zu erfüllen, kann man sagen, und mein Ziel zu erreichen. Aber das ist passiert. Und was ist danach passiert, ist so, man hat dann natürlich ein Finale verloren, Silbermedaille gewonnen, sage ich. Aber wir haben eine Finale verloren gegen Frankreich in 2008. Und dann hat man dieses Gefühl nachdem, dass man eigentlich, das ist gemischte Gefühle. Du bist sehr enttäuscht, weil das wäre natürlich ein Traum, Gold da zu gewinnen in 2008 gegen Frankreich. Aber du bist auch stolz. So, das sind gemischte Gefühle. Aber dann habe ich irgendwie so ein neues Ziel definiert für mich, dass ich wollte irgendwann eine Goldmedaille holen bei den Olympischen Spielen. Das war eigentlich ein Ziel. Und okay, dann arbeitet man mit diesem Ziel oder diesem Traum. Und dann ist das so passiert, dass die Dänen nach Olympia in 2012, wo ich war auch mit Island dabei, haben die Kontakt mit mir gemacht und haben mich gefragt, ob ich mich das vorstellen könnte, die dänische Nationalmannschaft zu übernehmen. Und ich war damals bei den Löwen und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, habe sehr gute Zusammenarbeit gehabt mit den Spielern bei Löwen und wir waren auch erfolgreich und waren auf dem Weg, eine neue Mannschaft, die Spitzenmannschaft aufzubauen. Und dann habe ich dieses Angebot bekommen, eigentlich dann so, kann man sagen, so offiziell oder ja, schriftlich in 2013. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, da kann ich mein Ziel schaffen oder mein Traum erfüllen.
Die olympische Goldmedaille.
Ja, und das war dann die olympische Goldmedaille. Und es kam nicht einfach, also dann haben wir das gewonnen in 2016 und dann war das natürlich einzigartig zu erleben.
Ja. Ja, großartig. Also, dass du erzählst, dass du dir auch immer neue Ziele gesetzt hast. Der erste Traum war es mal, eine Medaille zu gewinnen. Und als die Medaille da war, dann sollte die Medaille eben noch vergoldet werden, buchstäblich. Insgesamt hast du inzwischen 13 Titel. Ja, das ist ja Wahnsinn. Als Spieler und Trainer gewonnen. 6-mal isländischer Meister, 4-mal Pokalsieger als Spieler. Dann als Trainer Pokalsieger nochmal in Island geworden, ERF-Cup-Sieger mit den Rhein-Neckar-Löwen, hast du angesprochen, Olympiasieger mit Dänemark. Jetzt lassen wir mal die Silber- und Bronzemedaillen weg, die habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Insgesamt, wie gesagt, damit sind wir beim 5. Halbsatz. Ich habe 13 Titel als Spieler und Trainer gewonnen. Die Medaillen, Pokale und Urkunden stehen und hängen.
Ja, also das ist natürlich... Ja, also ich war Gott sei Dank erfolgreich auch als Spieler mit meiner Mannschaft damals in Island und mehrmals Pokalsieger und isländischer Meister.
Und wo, die Frage war so ein bisschen, wo hast du die Medaillen, Pokale und Urkunden aufbewahrt?
Ja, die sind einfach bei mir zu Hause in Island, kann man sagen, in meine Büro. Das ist, wo die sind.
Okay. Du hast kein Trophäenzimmer.
Ja, doch. Also ich habe so ein Büro zu Hause, wo ich habe meine wichtigen Dinge. Ich bin auch einmal gewählt zum Bundesliga-Handballtrainer des Jahres. Das war in dem Jahr, ich glaube, 2014. Das ist auch, steht in meinem Büro natürlich. Und ich habe auch, bin auch Großritter in Island. Und auch habe ich bei der Königin in Dänemark bin ich auch eine
große. Zwei persönliche Orden hast du bekommen. Einen isländischen und einen dänischen.
Mhm. Ja, habe ich, ja. Das ist natürlich, darauf bin ich sehr stolz. Und so nach meiner langen Karriere, dann natürlich bin ich da dankbar und stolz, eigentlich kann man sagen. Sowas zu bekommen von zwei verschiedenen Nationen. Meine eigene in Island und dann die Königin von Dänemark.
Großartig. Gut, wir würden an der Stelle jetzt einen Break machen. Das war sozusagen zu deiner persönlichen Vita eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von vorn bis hinten. Kommen jetzt so ein bisschen auf die aktuelle sportliche Situation, natürlich auch bei der MT Melsungen. Nochmal zur Erinnerung, wir zeichnen den Podcast am 17.12. auf, bewegen uns jetzt also quasi zwischen den Spielen gegen Coburg und in Göppingen. Bleiben wir, Gudmi, ganz aktuell bei der Niederlage gegen Coburg. Du wirktest nach der Niederlage unglaublich angefressen, niedergeschlagen, hast sofort aber nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, ich hatte es unter der Woche quasi im Gespür, dass da was schiefgehen könnte. Du hast es irgendwie der Mannschaft angemerkt. Kannst du uns das erklären? Woran kannst du das spüren unter der Woche?
Ja, sehr gute Frage. Es ist so gelaufen für uns eigentlich im November. Es war ein sehr schwerer Monat für uns. Das Erste war natürlich, dass wir waren in Quarantäne 14 Tage lang und kamen dann raus von der Quarantäne. Und ja, es war sehr, sehr schwer. Die Mannschaft hatte Rhythmus verloren. Wir waren einfach, ja, die ersten zwei Einheiten hatten wir Anfänger wieder. Also, und okay, es ist nicht gut gelaufen. Dann kam unser erstes Spiel gegen BHC nach dieser langen Pause. Und ich habe mit alles gerechnet da. Das war einfach so. Und wir haben das,
aber das Spiel gewonnen.
Wir haben das Spiel aber gewonnen und das wirklich gut gemacht. Einfach war das nicht. Und dann natürlich.
Wenn ich da kurz einhaken darf, für mich war das eine unglaubliche Leistung. Also das war eine, also das war sicherlich spielerisch ganz sicherlich nicht euer bestes Spiel, aber das war eine Charakterleistung der Mannschaft. Das war eine kämpferisch erstklassige Vorstellung gegen den BHC.
Ja, genau.
Deswegen war ich dann auch überrascht über die Leistung gegen Coburg.
Ja, genau. Ja, und dann ich komme zum Coburg später. Und dann ist das gelaufen, also was wir gemacht haben eigentlich während dieser Zeit oder nach dieser Zeit, diese Quarantänezeit, die hat uns wirklich betroffen, also war wirklich schwer für uns. Ja, wir haben diese erste, kann man sagen, Aufgabe überstanden gegen BHC. Dann haben wir in Berlin gespielt, da kann man natürlich mit alles rechnen. Wir haben eigentlich sehr, sehr gut gespielt in lange Phasen und geführt am Halbzeit sogar. Und zweite Halbzeit geführt mit sogar mit 3 Toren teilweise. Mhm. Und ich glaube, ja, aber am Ende verloren mit einem, glaube ich. Aber wir haben uns gut verkauft. Wir haben das gut gemacht und alles gegeben und gekämpft. Aber ich glaube, dann da irgendwie waren die Spieler und ich natürlich alle waren enttäuscht. Und das soll man auch sein. Dann kommt die Vorbereitung auf Coburg und ich habe gespürt, da sind wir irgendwie in, ja, ich weiß nicht, also ich fand das von den Spielern so ein bisschen in Loch gefallen. Ne? Und
durch die Enttäuschung der Niederlage in Berlin?
Ja, kann sein. Und dann irgendwie waren immer auf dem Weg, unseren Rhythmus zu finden wieder. Und das war so wechselhaft im Training, auch von Intensität und so weiter. Also ich habe das nie früh erlebt, auf diese Art und Weise. Und ich habe meine Spieler gewarnt, mehrmals, am Anfang der Woche, diese Coburg, vor dem Coburg-Spiel, weil ich habe gesehen, dass Intensität fehlt und ich habe manchmal die Trainingseinheiten gestoppt und einfach klare Ansage gegeben, dass wir müssen uns steigern mit Tempo und so weiter. Aber leider irgendwas, wann haben die Jungs das, es war einfach ein schlechtes Spiel von uns gegen Coburg und wir schämen uns alle dafür, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es war wirklich, wirklich schade. Und ich war natürlich niedergeschlagen nach dem Spiel wie viele andere. Und das darf eigentlich nicht passieren, aber so ist das manchmal im Sport.
Du hast schon gesagt, du hast unter der Woche das Training mehrfach gestoppt, weil dir das nicht gepasst hast. Wie reagierst du aber in der Woche nach so einem Spiel gegen Coburg? Wirst du dann strenger, bist du härter mit den Spielern im Training? Spüren die das, dass du sauer bist?
Ja, ich glaube schon, ja. Wir haben natürlich viele Besprechungen gehabt, Videoanalyse gehabt, zusammengesprochen und natürlich spüren die das. Das war einfach nicht akzeptabel von unserer Seite. Leider ist das so im Sport, dass solche Spiele oder passieren, dass das passiert einfach im Sport, leider. Aber ja, ich bin sicher, die haben das gespürt. Ich finde das. Wir haben eigentlich sehr, sehr gut trainiert jetzt, aber sag mal das so, man zeigt das im Spiel, was man macht. Also man kann reden über die Dinge, aber man muss das auf dem Spielfeld zeigen, was man möchte. Und jetzt kommt nächste Aufgabe, das ist natürlich Göppingen und dann sehen wir.
Jetzt kommen ein paar Spielertöne, die ich zur Erklärung dazu sagen muss, vor dem Coburg-Spiel geholt habe. die versuchen auch dich in deiner Trainingsarbeit ein bisschen zu beschreiben. Wir haben jetzt schon, du hast uns ein bisschen was mitgegeben. Also wir hören, du bist zwar hin und wieder auch zurückhaltend, du bist manchmal vielleicht ein bisschen wortkarg, du kannst aber nach Niederlagen wie der gegen Coburg dann auch zum isländischen Vulkan werden und die Spieler das spüren lassen. Wie gesagt, jetzt kommen so ein paar Spielertöne, die dich versuchen zu beschreiben, wie du als Trainer agierst. Wir fangen mal an mit Julius Kühn.
Weiß gefühlt alles über den kommenden Gegner, haut uns dementsprechend auch mit Informationen voll.
Was ist denn das zum Beispiel? Also wenn er sehr akribisch ist und alles über den Gegner weiß, was sind das statistische Daten oder was nennt er euch da?
Na, was ist nicht unbedingt statistische Daten. Es ist eher alles einfach, was halt Spielzüge angeht, wo die Schwachstellen sind, was die Stärken sind, was eben den Gegner auszeichnet. Und wie gesagt, deswegen schauen wir fast jeden Tag Video im Training, beziehungsweise vor dem Training, weil wir dann immer perfekt vorbereitet sind und eigentlich genau wissen sollten, was uns dann immer erwartet, wenn es vielleicht auch nicht immer so aussieht.
Also Julius sagt, du weißt alles über den Gegner. Weißt du genau, was Kohlbacher macht, wenn er über den Kopf angespielt wird? Sind das diese Bewegungsabläufe, die du den Jungs dann mit auf den Weg gibst?
Ja, also... Ja, ich analysiere sehr viel und ich möchte alles wissen über meinen Gegner, oder sollen wir das so sagen, so viel wie möglich. Ich hasse Überraschungen, kann man sagen. Ich möchte einfach meine Mannschaft so gut vorbereiten wie möglich. Und das heißt in alle Bereichen, Abwehr, Angriff, zurücklaufen oder Rückzug und so weiter. Und ich glaube, wir Isländer haben das seit Jahren gemacht, weil zum Beispiel wir haben so eine Philosophie oder so eine bei isländischer Nationalmannschaft. Wir wissen zum Beispiel da, dass wir nicht die beste Mannschaft der Welt ist, aber wie können wir dann die besten Mannschaften schlagen? Ja, wir müssen nur besser vorbereiten. Und ein Teil von der Vorbereitung ist Videoanalyse und so weiter und taktische Vorbereitung danach. So, ich glaube, das ist unsere so allgemeine Philosophie von uns Isländer. Und das heißt dann für meine Mannschaft jetzt, der MT Melsungen, dann natürlich mache ich alles, was ich kann, die Mannschaft so gut zu vorbereiten, wie möglich. Und das ist kein Unterschied, ob wir dann gegen Kiel spielen oder uns vorbereiten auf das Spiel gegen Kiel oder andere Mannschaften. Das ist egal, wie die heißen. Das wird immer genau, also auf die gleiche Art und Weise gemacht. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, das steckt hinter. Und natürlich hilft Ari, Co-Trainer mir da sehr viel, weil er macht auch viel Analyse und dann gehen wir durch.
Kommen wir noch zu.
Ja.
Kannst du uns das noch ein bisschen mit auf den Weg geben? Weil das ist ja so interessant, weil keiner von uns ja in der täglichen Trainingsarbeit bei euch involviert ist oder gar in die Videoanalyse. Erkennst du Spielzüge des Gegners durch deine akribische Videoanalyse im Vorfeld an den Auslösehandlungen? Also weißt du, was für einen Spielzug der Gegner jetzt vorhat, wenn Andi Schmid die Auslösehandlung startet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß sehr viel über unsere Gegner. Ich möchte nicht, das wäre so ein bisschen überheblich zu sagen, ich weiß alles, aber ich weiß sehr viel. Also und von den Bewegungen, was die machen, was zum Beispiel die versuchen, gegen unsere Abwehr zu spielen, das habe ich natürlich riesen Erfahrung damit. So ich weiß die Stärken von unserer Abwehr auch, ich weiß die Schwächen und ich weiß, was die anderen Trainer manchmal möchten gegen uns spielen und dann werden wir darauf reagieren und wir werden dann uns dann vorbereiten und zum Beispiel analysieren wir so ungefähr 5 Spiele von unseren Gegnern, 5, manchmal 6 Spiele von unseren Gegnern, lass uns sagen von den nächsten Gegner. So, wir wissen schon sehr viel. Manchmal, ja, nehmen wir noch ein Spiel und möchten das bestätigen, was kommen könnte. So, wir investieren sehr, sehr viel Arbeit in die Mannschaft so gut wie möglich zu vorbereiten. Und das ist eigentlich, sehe ich, als meine Pflicht. Und ja, damit arbeite ich sehr. Und natürlich erwarte ich auch von meinen Spielern, dass die werden sich damit beschäftigen und so weiter. Weil das ist natürlich wichtig, dass die das auch diese Information auch auf die Spielfeld also bringen, oder wie heißt das? Also die, dass die das umsetzen, ja, ja. Kann man sagen. Mhm. Ja?
Umsetzen.
Mhm. Ja, und, ja, ja. Und das ist natürlich das Wichtigste auch. Ja?
Mhm. Das bestätigt übrigens auch alles, diese Akribie, wie du da herangehst, Felix Danner.
Ich denke, ein sehr durchstrukturierter, akribisch arbeitender Trainer, der seinen Plan hat und den dann auch verfolgt.
Bei dir fällt auch das Wort Akribie, auch für, an dich die Bitte. Gibt es irgendwas aus dem Trainingsalltag, wo du sagen kannst, da ist er noch genauer, pedantischer möglicherweise als andere? Kannst du es an irgendwas festmachen?
Als wir, oder wenn wir immer unsere Gegenstoßübungen machen, da achtet er schon sehr drauf, dass wir dann auch jedes Tor treffen. Und wenn wir das nicht tun, dann gibt es auch mal gleich Haue.
Und als Typ, was sagst du zu ihm als Typ? Unterscheidet er sich als Typ von dem, wie er als Trainer ist?
Der ist für einen Witz gut, der ist für eine Unterhaltung gut. Von daher, als Trainer ist er nicht streng, aber sehr akribisch. Und ich denke, als Privatperson ist er ein sehr umgänglicher Mensch.
Also man hört bei Felix raus, er hat unglaublich viel Respekt vor dir als Trainer und aber auch als Person. Ich glaube, das gilt für dich auch andersrum, ja? Also selbst wenn die Mannschaft schlecht spielt, wie zum Beispiel gegen Coburg, dann bist du hart, das hast du uns schon gesagt, auch in der Trainingswoche danach. Aber der Respekt vor den Spielern, der Respekt vor den anderen Menschen bleibt schon wichtig, oder?
Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Das ist immer zwischen Trainer und aber das ist, muss gegenseitig sein, kann man sagen, oder? Also ich habe Respekt für meine Spieler und ich hoffe, die haben auch Respekt für mich. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Aber es ist wichtig zu sagen, Respekt muss man sich erarbeiten. Das kommt nicht von alleine. Und dann ist das auch so. Respekt über längere Strecken zu behalten, oder das ist auch immer eine Aufgabe für jeden, auch für die Spieler, auch für mich als Trainer, kann man sagen, dass man, ja. Und ich finde, Respekt hat man, ja, über lange Zeit sich erarbeitet, kann man sagen. Aber das bleibt nicht immer, was ich sagen möchte, man kann nicht, das ist kein Selbstläufer, kann man sagen. Also das ist einfach irgendwas, wo man sich wirklich, kommt nicht von alleine.
Mhm. Also absolut. Also und die Erfolge deiner Vergangenheit helfen da natürlich auch sicherlich, um Respekt zu bekommen von den Spielern. Jetzt haben wir viel erfahren, also viel Akribie in der täglichen Trainingsarbeit. Silvio Heinevetter verrät uns jetzt, dass diese Akribie für dich aber übrigens auch im Privatleben offenbar eine Rolle spielt.
Man könnte ihn ja mal nach seinem Fahrradoutfit fragen. Ich glaube, er ist sehr akribisch, was Protektoren und so weiter angeht.
Ja. Ist das so? Also selbst beim Privat?
Das stimmt. Na, ich nehme da alles ernst. Also ich fahre sehr gerne mit Mountainbike hier in Kassel. Mhm. Und es ist schon, braucht man Protektoren. Das ist einfach so. Ich möchte einfach keine großen Unfall haben hier. Aber dann helfen die Protektoren, ne?
Woher weiß Silvio das? Fährt er mit dir zusammen Mountainbike oder fährt er mit der Harley neben dir her?
Ich habe keine Ahnung. aber ja, weiß ich nicht.
Ja, interessant. Ja. Der Nächste, der was zu dir sagt, ist Yves Kunkel. Und das wirst du wahrscheinlich nicht wissen, ich wusste es auch nicht. Yves Kunkel hat dich schon beobachtet, als du und als wir alle wahrscheinlich noch gar nichts über Yves Kunkel wussten.
Was auch ganz lustig ist, er hat, als er bei den Löwen Trainer war, 2011/12, und ich noch in der Jugend im Saarland gespielt habe, da waren wir öfter mal in der Halle, in der SAP-Arena, und dort ist er noch als Trainer an der Seitenlinie hin und her, und dann ist es ganz lustig gewesen, als ich gehört habe, dass er jetzt hier nach Melsungen kommt. Also es ist schon eine ganz coole Geschichte eigentlich.
Hattest du persönlich Kontakt damals zu ihm?
Nee, also wir saßen als Zuschauer im Publikum und haben das von dort beobachtet, und jetzt ist er mein Trainer, also... Das ist eine coole Sache.
Ich habe gehört, er wird fuchsteufelswild, wenn Tempo-Gegenstöße nicht mit einem Tor abgeschlossen werden. Jetzt bist du als Außenspieler immer natürlich einer, der Tempo-Gegenstöße läuft. Hast du denn währenddessen dann schon Angst, dass du den nicht verwandelst?
Nee, Angst jetzt nicht. Es geht, glaube ich, ihm eher darum, also die komplette Mannschaft läuft immer Gegenstöße, und wenn dann 3, 4 Fehlwürfe dabei sind, das sieht er dann nicht so gerne.
Gibt es einen Unterschied zwischen Gudmi als Coach und als Mensch?
Ja, die Isländer generell, die haben einen eigenen Humor. Manche finden das lustig, manche eher nicht.
Wie ist denn der isländische Humor?
Ja, schwierig zu beschreiben. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht.
Kannst du uns einen isländischen Witz erzählen, Gudmi?
Nein, eigentlich nicht. Aber wir haben einen guten Humor. Aber dieser Humor kommt nicht immer raus von Anfang an. Das muss so irgendwie vertrauen. Ja,
versteckter Humor ist manchmal noch witziger.
Ja, kann sein. Kann sein. Aber ich glaube, wir haben einen guten Humor. Also allgemein.
Schön.
Ja.
Du hast deinen Co-Trainer Arjan Hähnen vorhin angesprochen, mit dem du gerade was das Videostudium angeht, eng zusammenarbeitest. Und auch das bestätigt er uns. Arjan Hähnen.
Eigentlich super. Klar, ist ein großes Alterunterschied. Er hat eine riesige Erfahrung und ich bin eigentlich gerade dazugekommen. Aber ich kann so viel von ihm lernen und ich finde, super Trainer, echt. Er macht Videostudium bis am kleinsten Detail und er ist einfach überragend.
Was sind deine Aufgaben im Team?
Wir machen alles zusammen eigentlich. Ich mache das Video, wir machen zusammen das Video, wir bereiten zusammen das Training vor, wir sprechen mit Spielern. Eigentlich auch während des Spiels fragte mich, was ich machen soll oder wie wir es machen sollen. Und wir machen eigentlich alles zusammen, Abwehr, Angriff und ja, das ganze Paket eigentlich.
Lässt er dir deine Freiheiten? Kannst du machen, was du willst, in Anführungszeichen? Oder achtet er schon genau auf dich und passt auf, was du machst?
Nicht die Freiheiten, aber er hört meine Meinung auch an. Und das ist für mich ganz wichtig, weil, ja, was soll ich sonst? Ist natürlich als Co-Trainer ist nicht einfach. Aber er hört meine Meinung an und er nutzt das dann auch. Und das ist für mich dann auch eine Bestätigung, dass es auch gut läuft und dass die Zusammenarbeit gut läuft.
Ja, das bestätigt übrigens das. Gudmi, vielleicht erinnerst du dich, wir haben mal miteinander gesprochen vor unserer Podcast-Folge, die wir mit Florian Sölter gemacht haben. Da habe ich dir auch die Frage gestellt, wie wichtig ist dieser gesamte Trainerstab in der Zusammenarbeit für dich? Und da haben wir darüber gesprochen. Das hast du, glaube ich, auch mir gesagt. Vor 20 Jahren war das natürlich noch alles ganz anders. Da hattest du maximal einen Co-Trainer. Mhm. Heute hast du einen Co-Trainer, Athletik-Coach, du brauchst einen Torwarttrainer, du brauchst eine super Crew im physiotherapeutischen Bereich um dich herum. Das ist alles gar nicht alleine mehr machbar. Der Handball ist viel zu komplex geworden, ne?
Ja, das stimmt. Aber was ich finde wichtig, also in so einer Zusammenarbeit, und reden wir jetzt über meinen Co-Trainer und dann der Athletiktrainer Florian Sölder, gibt es zwischen uns so ein Vertrauen. Aber wir reden schon sehr viel zusammen. Also ich rede mit Florian vor jedem Training, kann man sagen, und dann vor jedem Krafttraining, wo wir reden über oder diskutieren über Inhalt. Was machen wir heute, wie lange und so weiter. Das ist
du hast mir aber damals auch gesagt, dass im Zweifelsfall, du bist schon der Chef, ne? Also du redest mit ihnen, ihr tauscht euch aus, aber letztlich bist du derjenige, der sagt, wo es lang geht.
Ja, so ist das. Aber am Ende ist das so, dass was ich finde wichtig für mich, einfach, ich rede viel mit ihnen, ich kommuniziere mit ihnen, und weil alles, was wir machen, natürlich, das ist wie soll man das sagen? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir so gut wie möglich arbeiten und wir dann in alle Bereichen, dass wir uns steigern können und so weiter. Und deswegen diskutieren wir eigentlich sehr viel. Wir reden über nächsten Schritt. Wie machen wir das? Was können wir verbessern? Was können wir ändern? Wir reden zum Beispiel über, ich finde, die waren nicht spritzig genug im letzten Spiel oder was weiß ich, in einer Phase. Dann versuchen wir da was zu ändern, zum Beispiel und. Also, aber das, was ich sagen möchte über mich, also als Trainer, für mich ist das so, dass ich habe meine Tür geöffnet. Also das heißt, meine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Ari dann, weil wir natürlich arbeiten sehr eng zusammen wegen Spielanalyse und Diskussion über das Ganze. Aber ich finde, ich habe meine Tür geöffnet für ihn. Das gibt so ganz offene Gespräche zwischen uns über das Ganze. Und das finde ich sehr gut. Und so möchte ich auch arbeiten, weil ich höre gerne zu, weil es gibt immer andere Meinungen oder man hat Ideen. Ich möchte immer von alle Ideen, also ich höre zu, wenn ich, wenn zum Beispiel, und das kann auch sein, dass die Spieler ein paar Ideen haben wegen Abwehr oder Angriff, und dann diskutieren wir das und vielleicht machen wir das oder wir machen das nicht. Aber das ist meine Art und Weise und war sehr lange so. Ja, nicht am Anfang meiner Trainerkarriere, aber jetzt mehr und mehr in diese Richtung habe ich mich entwickelt, kann man sagen.
Großartig, ja, großartig. Zeigt auch Stärke, finde ich, ja. Also wenn man nicht darauf beharrt, immer Recht haben zu müssen, sondern dass man weiß, dass ja, vier Augen im Zweifelsfall auch mehr sehen als zwei und ja, dass der Input auch hilfreich sein kann,
ja, das ist, man zusätzlich genau, dann bekommt. Es geht um die Arbeit immer zu verbessern, sich immer, immer versuchen, das Beste rauszuholen von alles, was wir machen, egal in welchem Bereich. Das geht um das. Und da muss man immer dabei sein, kann man sagen, sich zu entwickeln und seine Mannschaft.
Wir öffnen die Tür an der Stelle auch gerne für die Fans. Wir versuchen hier im MT-Podcast auch die Fans mit einzubinden und das machen wir jetzt.
Fragen vom achten Mann. Die Fanecke. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.
So, du bekommst zwei Fragen von einem Fan gestellt. Das ist aktuell nicht ganz so leicht für uns, weil ihr ja leider eben ohne Zuschauer spielen müsst. Und in dem Fall kommen die Fragen von Kai Fenner. Der ist nicht nur MT-Fan, er arbeitet auch beim Deutschen Roten Kreuz und ist während eurer Heimspiele als Sanitäter in der Rotenbachhalle im Einsatz. Daher darf er eben aktuell auch in die Halle. Und hier kommt die erste Frage von Kai an Gudmi.
Die erste Frage an Trainer wäre von uns, wo er die Stärken seiner Mannschaft sieht und wo er vielleicht noch Verbesserungsbedarf sieht.
Stärken-Schwäche-Analyse.
Ja, also die Stärken sind eigentlich normalerweise unsere Abwehr. Das haben wir, damit haben wir sehr viel gearbeitet und ja, arbeiten immer noch damit. Also ich sehe die Stärken, die liegen da. Wir haben dann reden wir über unseren Angriff. Dann können wir sehr, sehr guten Handball spielen und wir haben sehr gute Spieler in alle Positionen, kann man sagen. Und ja, wir haben sehr gefährliche Spieler in Rückraum, wie Julius Kuhn, Kai Hefner und so weiter. So, ja, das sind die Stärken von uns, aber ich finde auch, wir haben gute Torhüter-Duo, sehr erfahrene Torhüter, die mit Leidenschaft spielen und alles geben. Silvio Heinevetter überragend und Simitz hat auch sehr gute Zeit gehabt hier bei MTS. So, wir haben gute Torhüter, wir haben gute Abwehr normalerweise. Und ja, vorne haben wir alle Möglichkeiten, kann man sagen. Ja.
Und die Schwächen?
Die Schwächen liegen, finde ich, in, dass wir nicht konstant genug spielen können, immer noch nicht. Und das ist ein Ziel, ist eine Aufgabe, eine Herausforderung teilweise. Und das sieht man eigentlich während des Spiels. Das kann sich sehr schnell ändern. Wir können zum Beispiel am Halbzeit führen mit 3 oder 4 und dann ist diese Führung weg in ein paar Minuten, zweite Halbzeit. Das ist ein Beispiel, was wir verbessern müssen. Dann ist noch eine Schwäche, sehe ich, dass wir auch super Spiele spielen können, auswärts gewinnen irgendwo, also oder gegen die besten Mannschaften gewinnen können, aber dann spielt die Mannschaft gegen eine schwächere oder sogenannte schwächere Mannschaft und dann läuft es nicht so gut. Und das ist eine Baustelle, sehe ich da so zum Beispiel. So,
ja, seit Jahren übrigens auch, ja, so ein bisschen, genau. Das wirst du sicherlich auch verfolgt haben. Das ist diese, also es gibt böse Zungen, die sagen, die einzige Konstanz der MT Melsungen ist die Inkonstanz. Innerhalb eines Spiels, das hast du eben schon gesagt, aber dann eben auch zwischen zwei Spielen, diese Aussetzer, die es dann zwischendurch immer wieder gibt.
Ne? Ja, genau. Und das ist einfach, was ich arbeite damit, ich mit dem Jungs, und ich werde alles dafür tun, dass wir das schaffen. Und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden. Aber ein Schritt nach dem anderen, das kommt nicht von heute auf morgen, aber es ist bewusst von uns, und ich rede sehr viel über diese Situation mit unserer Mannschaft. Und ja, hoffentlich werden wir das schaffen.
Ja, das hoffen wir auch. Hier kommt auch die zweite Frage noch von Kai. Die ist dann eher ein bisschen persönlicher.
Und die zweite Frage wäre, was er sich oder womit man ihm eine Freude zu Weihnachten machen könnte.
Erkläre mir die Frage nochmal. Was?
Ja, also er fragt, womit man dir eine Freude zu Weihnachten machen könnte. Das kann ein Geschenk sein, das kann aber auch irgendeine Geste sein. Also wie erklärst du schönes Weihnachten?
Ja, das wäre dann die nächsten Spiele zu gewinnen. Das ist für mich die beste und wichtigste Weihnachtsgeschenk und auch für meinen 60 Jahre Geburtstag. Da geht alles um das. Das ist die beste Geschenk, was ich bekommen kann.
Ja, da kommt dann wieder der Gutmi durch, der eben 24 Stunden an Handball denkt, auch wahrscheinlich unterm Weihnachtsbaum. Und danach bleibt er ja auch nicht allzu viel Zeit vom Handball Abstand zu nehmen, denn das nächste Großevent steht unmittelbar bevor und das ist ein sehr, sehr umstrittenes. Wir schauen jetzt auf die WM, die im Januar gespielt werden soll, wird. Mitten in dieser Pandemie. Die Diskussion ist so aktuell, wie sie nur sein kann. Nochmal, wir zeichnen am 17.12. auf. Es gibt in den letzten Tagen immer mehr Absagen, zumindest aus dem deutschen Spielerlager. Ging los mit Patrick Winzek, Hendrik Pekeler, dann Finn Lemke hat nachgezogen, euer Finn, der gesagt hat, nee, also in dieser Situation kann ich nicht zu einer WM fahren während einer Pandemie. Gutmi, du bist als isländischer Nationalcoach selbst dann mit dabei bei dieser WM. Was sagst du zu den Entscheidungen der Spieler, die sagen, ich fahre da nicht hin?
Ja, ich respektiere die Entscheidung von den Spielern. Also das hat natürlich sehr viel mit diesem Corona-Virus zu tun. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, was passt für mich und meine Familie. Was ich finde aber wirklich schwer in dieser Geschichte für alle Nationalmannschaften und das ist das ist was kommt vor dem WM. Das heißt, da werden Quali-Spiele gespielt bei vielen Mannschaften.
EM-Quali-Spiele?
EM-Quali-Spiele, die stattfinden sollen circa am 6. Januar und am 10. Januar. Und das bedeutet, dass die Mannschaften müssen hin und her fliegen in Risikogebieten und im Flugzeug und so weiter. Und das ist schon, finde ich, nicht zu verstehen, was EHF da...
Das ist gefährlicher für dich als diese mögliche Blase, die gebildet werden soll bei der WM dann
in Ägypten? Ja, ich glaube schon. Weil dann musst du in unterschiedliche Länder fliegen, hin und her und das finde ich ein hohes Risiko eigentlich für alle. Und dann kommt die WM, ist auch finde ich, wie soll ich das sagen? Ich finde, dass eigentlich man hätte das einfach später machen müssen. Zum Beispiel nächstes Jahr. Ich finde, das wäre das Richtige zu tun. Aber das wird aber nicht gemacht. Und dann muss man hoffen, dass diese Blase und diese Hygienekonzept vernünftig, dass die da machen das vernünftig. Man hat gesehen jetzt in der Europameisterschaft in Dänemark ist das eigentlich ziemlich gut gelaufen. Es waren nur Fälle am Anfang, aber dann nicht mehr. So, es sieht so aus, dass die haben das...
Frauen-Europameisterschaft.
Ja, Frauen-Europameisterschaft meine ich. Ja, die haben das, sieht so aus, dass sie das geschafft haben, aber es ist natürlich nicht vorbei. Aber wir werden sehen, ob die...
Lass uns kurz noch bei der Männerweltmeisterschaft bleiben. Das ist ja auch eine persönliche Frage, die du dir sicherlich auch gestellt haben wirst. Also wir haben jetzt eben über die Absagen der Spieler gesprochen. Gut, das können wir jetzt ganz offen sagen. Du wirst 60, das haben wir gesagt am 23. Du bist sozusagen dann natürlich auch Teil der Risikogruppe, was diese Corona-Problematik angeht. Gab es für dich eine Überlegung, gab es die Überlegung überhaupt zu sagen, ich selbst sehe mich da auch nicht bei der WM?
Ja, sehr gute Frage. Ja, vielleicht. Aber dann am Ende bin ich da also verantwortlich für die Mannschaft und ich kann einfach nicht weggehen, oder? Aber ich mache mich schon Sorgen wegen meinem Alter und wegen Corona allgemein. So, natürlich mache ich das. Das ist so.
Okay, also du stellst in dem Fall natürlich dann den eigenen Verband und die Mannschaft möglicherweise auch über deine eigenen Interessen. Das ehrt dich. Jetzt bist du sozusagen aber auch in der Zwickmühle, sagt man in Deutsch, weil du ja nicht nur isländischer Nationalcoach bist, sondern eben auch Cheftrainer der MT Melsung. Und du weißt, jetzt ziehen wir Finn Lemke mal ab, weil der gesagt hat, ich fahre nicht. Wir müssen mal abwarten, ob die anderen dabei bleiben, zur WM zu fahren. Dann stellt die MT bis zu 7 Nationalspieler ab, also Deutsche und internationale, plus dich eben als Coach. Die Gefahr, die Axel Gerken sieht, das hören wir ja auch raus aus seinen Überlegungen und seinen Sätzen in den letzten Tagen, der ist natürlich nicht begeistert davon. Er verbietet es keinem, aber begeistert ist er nicht. Verstehst du das? Diese Angst in Melsungen natürlich besteht, dass wenn ihr zurückkommt, die Corona-Problematik mit voller Wucht zur MT Melsungen zurückkehrt?
Verstehe ich vollständig und respektiere das. Also da hat auch Axel recht. Und ich mache mich Sorgen wegen dieser ganzen Geschichte. Wie kommen die Spieler zurück? Müssen die in Quarantäne? Und ja, hoffentlich bleiben die gesund. Das geht alles um das. Und natürlich macht Axel sich Sorgen. Und das ist auch zu Recht, kann man sagen.
Wir drücken einfach an der Stelle einfach mal allen Nationen natürlich die Daumen. Es sind ja auch noch 32 Nationen, das kommt ja auch noch hinzu. Das ist natürlich eine Riesenblase, die da gebildet werden muss. Schauen wir kurz aber auch aufs Sportliche. Und da sprechen wir jetzt an der Stelle eben nicht über die deutsche Nationalmannschaft, sondern natürlich über die isländische, denn wir haben ja dich nun mal hier. Du reist nicht alleine aus dem Melsunger Umfeld für Island nach Ägypten, sondern zusammen mit deinem Kreisläufer Arne Arnarsson, wenn du ihn nominierst. Das immer jetzt mal vorausgesetzt. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen und habe Arne im Vorfeld auch mal drauf angesprochen. Arne natürlich erstmal, wie er dich als Landsmann bei der MT Melsungen sieht, und dann sprechen wir aber auch über die WM mit Arne.
He's really good technical coach, you know. He analyzes game to every detail, so it's really good for the players, so you know, like, almost everything that comes on you. So I think that's his specialties.
Yeah, okay, you know him as your coach here in Melsung, and it's your coach in Iceland. Yeah. There's a difference between Gudmi here in Melsung and the coach from Iceland?
No, I don't think so. It's he has more time now with his team, and with the national team, it's not much time that he has, so he has to maybe make more everything quicker. But in general, he is pretty the same, I think.
So maybe we can have a look for the World Championship for you both. You have to play against Portugal, Algeria, and Morocco. So what's possible, do you think, for Iceland?
I think everything, you know.
The World Championship?
No, yeah, why not, you know. But in the group, I think we can, it's a hard group, but of course I think we can beat every team, I think so.
Also, ich glaube, ich kann es kurz übersetzen, aber die meisten werden Arne verstanden haben. Er sagt, du bist ein erstklassiger taktischer Coach, bereitest die Mannschaften super vor auf die Gegner. Jeder weiß, was auf ihn zukommt vor so einem Spiel. Dann zur Frage, ob es einen Unterschied zwischen dir bei der MT und zur Nationalmannschaft gibt, sagt Arne grundsätzlich nicht. Aber natürlich hast du in Melsungen mehr Zeit, die du mit der Mannschaft verbringen kannst, als im Nationalteam. Und auf die Frage, was möglich ist für Island bei der WM, Island muss in der Gruppe zunächst gegen Portugal, Algerien und Marokko spielen, sagt Arne, es ist alles möglich und möglicherweise sogar der WM-Titel, allerdings mit einem kleinen Schmunzeln. Wäre dein 14. Titel, Gudmi, hast du Titellust bei der WM?
Ja, ich glaube, da haben alle Lust auf was zu gewinnen, aber das ist vielleicht, es ist ein bisschen, es ist gut, Ziele zu haben, es ist ein bisschen ein zu hohes Ziel für uns momentan, was wir gemacht haben mit Island in den letzten Jahren, eigentlich ab meiner Zeit wieder, 2018, wir haben eine neue Mannschaft gemacht mit jungen Spielern, haben die entwickelt, haben sehr, sehr viel gemacht in den letzten 2 Jahren mit sehr, sehr jungen Spielern, und wir sind unterwegs, wir werden besser und besser, und das stimmt, also Wir können jede Mannschaft schlagen in der Welt. Das haben wir gezeigt bei Europameisterschaft in Schweden vor einem Jahr circa, wo wir die dänische Olympiasieger und Weltmeister, wo die im ersten Spiel geschlagen haben. Das ist ein Zeichen. Dann sehen wir ja, was wir machen können. Aber wir werden sehen. Also das wird, ich glaube, jetzt in dieser Corona-Zeit möchte ich nicht so viel sagen. Es ist wie eine Aufgabe. Das fängt mit unseren Quali-Spielen gegen Portugal. Wir spielen zum Beispiel dreimal gegen Portugal in 9 Tagen. In drei verschiedenen Ländern. Das heißt, wir spielen in Portugal erst und dann in Island und dann in Ägypten. Das sind die drei Spiele, die wir haben in 9 Tagen. Also gegen Portugal. So, es ist eine besondere Aufgabe, kann man sagen. Und wir werden sehen, wie wir reinkommen. Und in dieser Corona-Zeit ist das auch nicht einfach, weil man weiß nicht, was auf man kommt. Ob da werden ein paar Spieler positiv getestet und. Das sind so viele Dinge.
Ja, also ich glaube auch, diese Corona-Situation, das sehen wir ja übrigens auch in der Handball-Bundesliga, wo es ja durchaus auch die ein oder anderen kuriosen Ergebnisse gibt, birgt natürlich Überraschungspotenzial, gerade bei einem Turnier, wo man, wie du schon sagst, ohnehin nicht weiß, was da zwischendurch noch alles passieren kann. Eine persönliche Frage habe ich noch zu Arna. Stimmt es, dass du, bevor er nach Melsung gekommen ist, gesagt hast, Arna, bevor du hierher kommst, geh zum Friseur. Du musst dir die Haare schneiden. Der hatte früher lange Haare, der Arna, ne?
Stimmt.
Stimmt? Was hast du gegen Langhaarige?
Nichts,
du hast mit Heini Vetter nach wie vor einen im Team, der
Nein, ich habe
Haare
nichts
trägt.
Dagegen. Aber hast du Arna gefragt und sollen wir da...
Nee, ich hab ihn nicht gefragt.
Nee, es ist, wir haben so, in der Vergangenheit habe ich das paar Mal gemacht oder die gebeten, meine Spieler. Die hatten lange Haare oder was weiß ich. Und das war so, teilweise war das einfach so, ja, das war mein Humor oder das war einfach Spaß. Es war einfach eine Witze, weißt du, was ich meine? Also,
Ja, klar. Okay. Also Heinevetter muss sich jetzt keine Sorgen machen. Nein. Aktuell kann er sowieso nicht zum Friseur. Die haben ja alle geschlossen. Also
er kann machen, was er möchte und alle anderen. Das ist nicht das Problem.
Sehr gut. Jetzt haben wir eben über den möglichen Titel gesprochen, weil Arna das ja ins Spiel gebracht hat. Ich habe gesagt, es wäre dein 14. Diese Titelfrage stellt sich natürlich immer und immer wieder, auch bei der MT Melsungen, denn die ist noch titellos. Ja? Und wir hören mal, was Axel Gerken, dein Chef, sagt.
Ja, schön, wäre ein Titel. Es ist eigentlich nicht festgelegt, was das für einer sein soll, muss oder wie auch immer. Am Ende geht es ja immer um Entwicklung. Und wir haben uns vor vielen Jahren schon auf einen Weg der Entwicklung gemacht. Damals begonnen schon mit Michael Roth, logischerweise, der auch schon viel bewegt hat in der Richtung. Jetzt waren wir so ein bisschen ins Stocken geraten, was aber auch nicht verwunderlich ist, um eben ganz oben angreifen zu können. Und da in diese Phalanx der absoluten Top-Clubs reinkommen zu können, muss man eben auch ein bisschen Geduld haben. Ich denke, dass Gutmi diese Geduld hat und wir auch. Und deswegen ist es jetzt noch nicht so entscheidend, gerade in diesen besonderen Zeiten, ob und wann jetzt ein Titel geholt wird, sondern dass wir unsere Entwicklung weiter vorantreiben und uns auf diese Zeit danach vorbereiten, weil im Moment, glaube ich, braucht man nicht über sportliche Ergebnisse zu sprechen.
Also ich glaube, das Entscheidende ist hinten raus, dass Axel auch sagt, komm, in der jetzigen Situation und in der Saison geht es vor allem erstmal darum, dass alle gesund bleiben und dass die Vereine vor allem auch die Extremsituation finanziell überstehen. Aber gut, Miet, es ist so, du bist als Erfolgscoach hierher gekommen und wir hören ja auch, dass du dir immer wieder neue Ziele setzt zwischendurch, hast du vorhin selbst gesagt. Hast du dir auch dieses Ziel gesetzt, dass du mit der MT einen Titel gewinnen willst?
Ja, sage mir das so. Ich habe Ziele definiert, ja, für mich als Coach, was ich erreichen möchte. Und ich habe natürlich mehrere Gespräche mit Axel geführt und gemacht. Und das ist mir gut gefallen. Also, aber für mich ist das sehr, sehr wichtig, diese Mannschaft zu entwickeln. Wir werden das Schritt für Schritt machen. Und einer von unseren Ziele mit Melsungen ist auch, dass wir diese konstant erreichen, dass wir können über, ja, über lange Perioden, über eine ganze Saison konstanter spielen. Und das ist das erste Schritt, kann man sagen. Ne? Wir werden auch, und das ist eigentlich, bevor wir über einen Titel reden, das müssen wir schaffen. Und jetzt gerade in dieser Corona-Zeit ist das nicht einfach, so viel zu planen. Wir haben einiges erlebt schon. Also wir haben am Anfang der Saison 2 Spiele waren danach also in Quarantäne, wo wir da gegen Silkeborg gespielt haben. Wir haben jetzt gerade 14 Tage Quarantänezeit gehabt. Also es ist so viel passiert. Und eigentlich irgendwie kommt man in eine so Situation, wo man einfach von Tag zu Tag also arbeitet oder denkt oder plant. Also das kommen immer neue Dinge also auf uns. Und ich glaube, diese Saison müssen wir durch. Wir müssen hoffen, dass alle gesund bleiben und so weiter. Aber wir arbeiten mit unseren Zielen und natürlich möchte jeder Verein einen Titel gewinnen. Und das ist auch von uns. Und wer weiß, also wir sind da in Final Four, in Pokal qualifiziert, ja. Alles kann passieren. Und wir müssen aber Nummer 1 vernünftig trainieren und einen Schritt nach dem anderen nehmen als Mannschaft. Und das auf dem Spielfeld zeigen, das ist das Wichtigste. Man kann reden, wie man möchte, über alles, aber am Ende muss man das auf dem Spielfeld zeigen.
Das ist ein großartiges Schlusswort. Damit sind wir auch fast durch. Gutmi, du musst auch zum Training. Von daher müssen wir auch ein Ende finden. Eine Geschichte müssen wir am Ende aber noch klären. Das habe ich gleich am Anfang ja angesprochen. Wie zum Teufel hieß nochmal dieser isländische Vulkan, der 2010 da Rauch und Asche gespielt hat? Also wir haben ihn, glaube ich, immer ausgesprochen mit Eyjafjallajökull. Aber jetzt möchte ich es einmal in Isländisch korrekt hören. Wie hieß dieser Vulkan?
Ja, es ist ein ganz einfacher Name. Es heißt einfach Eyjafjallajökull.
Ganz einfach.
ja, ganz einfach ist das
nochmal?
Nicht, aber das ist lustig. Aber wir haben viele.
Noch einmal?
Eyjafjallajökull. Aber wir haben viele solche Namen in Island, die noch schwieriger sind als diese.
Großartig. Gutmi, das war super. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass spätestens jetzt nach diesem Podcast eigentlich alle wissen, dass Isländer nicht immer grundsätzlich wortkarg, eigenbrötlerisch oder gar kauzig sind. Es war super, nicht nur auf sachlicher Handballebene mit dir zu diskutieren, auch ein paar persönliche Dinge haben wir noch erfahren. Ich wünsche dir nochmal, am 17.12. zeichnen wir auf, einen großartigen Geburtstag natürlich, jetzt erstmal das Persönliche vorneweg dann, dass du gut in die 60 reinkommst. Ich wünsche dir großartige Weihnachten und du selbst hast es aber auch schon mit auf den Weg gegeben. Du selbst wünschst dir, und das wünschen wir dir alle auch, natürlich viele Siege, auch um diese Zeit jetzt herum mit den Spielen gegen Göppingen und dann das Heimspiel am 22. gegen Stuttgart und noch das Spiel gegen Ludwigshafen. Guten Rutsch natürlich zu dem. Gutmi, großartig. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Das gilt natürlich für euch zu Hause auch. Wir wissen, Weihnachten ist anders in diesem Jahr, aber es bleibt das Fest der Liebe und vielleicht beweisen wir die Liebe in diesem Jahr, indem wir weniger ans Ich und dafür einfach mal an alle anderen denken. Gesellschaftliche Verantwortung ist vielleicht das größte Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt handballgeil. Rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Macht's gut und habt trotz allem schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Bis bald.
Der Handball-Podcast der MT Melsungen. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.